ich möchte einen Bericht von Petrus, euch mit in einen Bericht von Petrus mit hineinnehmen, der in der Apostelgeschichte überliefert wurde. Wir können darin nachlesen, aufschlagen. Es ist ein Bericht. Und Petrus war einer dieser Jünger, die wohl am nächsten an Jesus dran war. Er hat mitbekommen, was Jesus durchgemacht hat. Und er war wohl derjenige, der am nächsten an Jesus dran war und viele Höhen und Tiefen von ihm miterlebt hat. Auch Abstürze, auch eigene Abstürze miterlebt hat. Er hat den Mund voll genommen und ist auf die Schnauze gefallen. Das mit Jesus zusammen. Also wenn jemand wirklich das Auf und Ab mit Jesus erlebt hat, dann war es Petrus. Und dieser Petrus sah zu, wie Jesus ans Kreuz gegangen ist, ans Kreuz genagelt wurde und für alle Schuld dieser Welt gestorben ist. Er hat es mitgekriegt, hautnah. Und später begegnet er Jesus wieder, was eigentlich gar nicht möglich ist, denn er ist wieder plötzlich lebendig geworden und steht vor ihm. Und danach verbrachte er nochmal 40 Tage mit diesem Jesus. 40 Tage, bevor er dann zum Vater zurückgekehrt ist in den Himmel, zu Gott. Und Jesus bereitet seine Jünger darauf vor, auf die Zeit, wenn Jesus nicht mehr da ist, wenn er zurückgekehrt ist. Und jetzt sind wir in dieser Zeit, genau in dieser Zeit, in der Petrus und seine anderen Kollegen auf sich alleine gestellt ist. Jesus ist weg, er ist beim Vater, er ist zurückgekehrt und jetzt sind sie auf sich gestellt. Dann ging nämlich diese Reise los. Diese Reise, die man wirklich als Abenteuer bezeichnen kann. Jesus sendet die Jünger und damit auch Petrus in die Welt. Und er kehrt zurück. Er lässt sie sozusagen in Anführungszeichen alleine. Gott sei Dank sendet er dann seinen Heiligen Geist des Vaters, der sie begleitet. Und Petrus war dann als der große Evangelist bekannt. Der große Evangelist, der viele Menschen erreicht hat. Der in allen möglichen Städten und Ortschaften unterwegs war. Und in dieser Zeit, etwa 35 nach Christus, kam er nach Joppe. Denn es wurde dort, er wurde nach Joppe gerufen, weil dort eine Jüngerin krank wurde und gestorben ist. Und die Leute, die dort waren in Joppe, haben gesagt, ruf diesen Petrus her. Ich meine, allein dieses Vorgehen, ich weiß nicht, warum sie ihn gerufen haben, haben sie gewusst, dass er sie wieder lebendig machen kann? Oder soll er mittrauern? Auf jeden Fall, er ruft, diese Menschen vor Ort in Joppe rufen Petrus rüber zu ihnen nach Joppe und sagen, hey, diese Jüngerin ist gestorben, komm doch rüber. Und er kommt rüber, geht in dieses Sterbezimmer rein, kniet nieder, betet und diese Jüngerin wird wieder lebendig. Nicht allgemeines Vorgehen, allein diese Geschichte ist unglaublich und wir können uns nicht vorstellen, wie das abgegangen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, dass ihr vor jemandem niedergekniet habt, gebetet habt und dann eine lebendige, tote Person wieder lebendig. Ist nicht Alltag, oder? Aber wäre schön, wenn es Alltag wäre. Letztendlich, wenn Jesus das kann, lebt er in uns, dann müsste es auch unsere Realität sein. Auf jeden Fall, das ist die Geschichte, da können wir jetzt auch nochmal drüber nachdenken, auf die gehe ich gar nicht ein heute. Auf jeden Fall bleibt Petrus dann in Joppe und er bleibt bei dem anderen Simon, Petrus heißt ja auch mit ersten Namen Simon Petrus, und er bleibt bei dem anderen Simon den Gerber, zu Gast und nistet sich ein, wir wissen nicht wie lange, bleibt bei ihm, wohnt bei ihm und hält Stellung in Joppe. Und während dieser Zeit, als Petrus in Joppe rastet und sich bedienen lässt, im wahrsten Sinne des Wortes, war ein anderer Hauptmann der römischen Besatzung, und zwar Cornelius, in Caesarea stationiert. Interessant war, dass dieser Römer ein frommer Mann war, der auch an diesen Gott von Israel geglaubt hat. Das ist auch nicht typisch. Ja, ein Römer, der eigentlich die Israeliten besetzt hat, oder sie überwachen soll, gucken soll, dass alles beieinander bleibt. Er ist dafür eingesetzt, dass das Römische Reich hier vertreten ist. Er kommt zum Glauben oder glaubt auch an diesen Gott, auch wenn er ihn noch gar nicht kennt, wer dieser Gott ist. Wer ist dieser? Er kennt Jesus nicht, aber er glaubt an diesen Gott der Juden, ist sozusagen fromm irgendwie. Und er tat dem Volk Israel durch und durch Gutes. Er diente ihnen letztendlich. Und selbst die Soldaten, die ihm unterstellt waren, bekamen mit, wie er sich danach ausrichtete, diesem Gott zu dienen, an den auch Israel glaubt. Obwohl er ihn noch nicht richtig kannte. Und eines Tages hat er etwa um 15 Uhr zu unserer Zeit eine Vision. Und ein Engel sprach zu ihm: Cornelius, Gott hat deine Gebete erhört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Er ist bei einem Gerber zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Also es war wirklich eine schöne Residenz, ein Haus am Meer. Und da kann man doch wirklich mal abschalten, hätte ich mich wahrscheinlich auch eingenistet. Ich wünsche mir manchmal auch solche klaren Ansagen von Gott. Ich meine, wir reden viel von Bildern und Gedanken und Visionen und so. Und dann können wir anfangen zu interpretieren, was das bedeuten könnte. Aber hier ist es ein Engel, der diesem Cornelius tagsüber begegnet. Tagsüber erscheint er nicht in irgendwelchen Träumen oder ungenauen Bildern oder Gedanken, die man sich halt eben so macht und dann vielleicht noch interpretieren muss, sondern ganz klar, er spricht ganz klar. Cornelius hört diesen Engel ganz klar sprechen. Und was ich faszinierend finde, erkennt Gott eigentlich nur von Hörensagen. Weil die Juden daran glauben, er macht seine Religion dem gleich. Aber er hört auf diesen Boten Gottes, diesen Engel. Er erzählt erstmal zwei seiner Diener, was er erlebt hat, und noch einen gläubigen Soldaten. Auch die Soldaten sind durch ihn ein Stück weit gläubig geworden, haben angefangen, an diesen Gott zu glauben. Also es muss ein toller Mann gewesen sein. Und er erzählt ihnen, was er erlebt hat, und dann schickt er diese drei Leute los und sagt: Hey, ich habe genaue Anleitungen, da geh hin nach Joppe und hol diesen Petrus hierher. Und während diese Männer noch auf dem Weg zu Petrus waren, wechsel wieder nach Joppe, passiert auch dort etwas. Denn auch Petrus hatte eine Vision. Und Petrus hat eine ganz andere Vision wie Cornelius. Das ist aber nicht so klar, finde ich, was jetzt gleich kommt. Und diese Vision bekam er, ich habe ja schon gesagt, er lässt es sich so da gut gehen in dem Haus, während er auf dem Dach sitzt und er wartet, bis ihm das Mittagessen vorbereitet ist. Und dort betet er. Aber Gott spricht zu ihm in einem ganz anderen Bild. Nicht wie Cornelius durch einen Engel, sondern Gott spricht direkt. Er hört eine Stimme. Gott ist kreativ, wie er uns letztendlich begegnen will und seinen Willen klar machen möchte. Und in dieser Vision sah er letztendlich, ich habe das vergessen, ich wollte eigentlich ein Tuch mit rüberbringen, dass man die Predigt nicht mehr vergisst, aber stell dir vor, hier liegt ein Tuch. Ja. Es kommt vom Himmel runter, an vier Zipfeln festgehalten, und da sind ganz verschiedene Tiere drin. Und dieses Tuch kommt dreimal runter, mit Tieren drin, die zum großen Teil auch unrein war in dem Glauben von den Juden. Und er hört dann diese Stimme, und diese Stimme sagt nur eins. Diese Stimme sagt: Auf, Petrus, schlachte und iss. Und für Petrus ist es ein absolutes No-Go, das kann ich nicht bringen, sagt er. Denn er war Jude und musste sich an die Reinheitsgebote halten. Er kommt aus einer Religion, aus der man das nicht darf, weil man sich dann verunreinigt und dann nicht mehr vor Gott stehen kann. Deshalb proklamiert er, dass er sich immer an die Reinheitsgesetze gehalten hat und das jetzt nicht durchbrechen möchte. Er war letztendlich, und für mich ist das eigentlich mega vorbildlich, er hat das getan, wovon er fest überzeugt war. Er war ein authentischer und echter gläubiger Mann Gottes aus dem jüdischen Glauben heraus. Und jetzt sogar auch Nachfolger Jesus, denn Jesus hat ihn losgesendet und jetzt sogar bis nach Joppe, um dort diese Wahrheit von Jesus Christus weiterzugeben. Aber genau diese Vision, während er noch darüber nachdenken musste, was das wohl zu bedeuten hat, kamen diese Männer aus Caesarea am Haus an. Und sie fangen an zu rufen. Petrus, wohnst du hier? Petrus! Aber Petrus hört es nicht. Er war nach so in den Gedanken vertieft. Und plötzlich hört Petrus eine Stimme. Und diese Stimme sagt zu ihm, Petrus, vor dem Haus sind 3 Männer, die zu dir wollen. Also Gott braucht keine Klingel. Er muss es nur sagen. 3 Männer stehen vor der Tür und wollen zu dir. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Hat Gott sie geschickt? Cornelius hat sie doch geschickt. Aber letztendlich hat es Gott geschickt. 2 Visionen, die eine Begegnung ermöglichen, die sonst niemals stattgefunden hätte. Und dann kommt diese Geschichte. Diese Geschichte, in die ich euch heute mit hineinnehmen möchte. In Apostelgeschichte 10, Vers 21. Wer möchte, kann das gerne mit aufschlagen, wer eine Bibel dabei hat. Ich lese aus Neue Genfer Übersetzung. Da ging Petrus zu den Männern hinunter und sagte, ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Wir kommen vom Hauptmann Cornelius, antworteten sie, einem frommen und gerechten Mann, der an den Gott Israels glaubt und bei der ganzen jüdischen Bevölkerung in hohem Ansehen steht. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du ihm zu sagen hast. Interessant, Gott sagt, hol den her. Und egal, was er sagt, das, was er dann sagt, das ist wichtig. Und als Petrus das hörte, bat er die Männer herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten konnten. Gleich am nächsten Morgen machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg, begleitet von einigen Brüdern aus Joppe. Am darauffolgenden Tag kamen sie in Caesarea an. Cornelius, der seine Verwandten und seine engsten Freunde zu sich eingeladen hatte, erwartete ihn bereits. Als Petrus durch das Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen und warf sich ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn wieder hoch. Steh auf, sagte er, ich bin nur ein Mensch. Und während er sich mit Cornelius unterhielt, betrat er das Haus. Überrascht sah er die vielen Leute, die sich dort zusammengefunden hatten. Ihr wisst sicher, sagte er zu ihnen, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, engeren Kontakt mit jemandem zu haben, der zu einem anderen Volk gehört, oder ihn gar in seinem Haus zu besuchen. Aber Gott hat mir unmissverständlich klargemacht, dass man keinen Menschen als unheilig oder unrein bezeichnen darf, nur weil er kein Jude ist. Daher habe ich auch keine Einwände gemacht, als man mich einlud, hierher zu kommen. Und nun, lasst mich wissen, aus welchem Grund ihr mich geholt habt. Cornelius erwiderte, vor 3 Tagen hatte ich mich zur gleichen Zeit wie jetzt, nachmittags gegen 3 Uhr, hier in meinem Haus zum Gebet zurückgezogen, als plötzlich ein Mann in einem leuchtenden weißen Gewand vor mir stand. Cornelius, sagte er, Gott hat dein Beten erhört und er weiß sehr wohl, wie viel Gutes du den Armen tust. Schicke daher Boten nach Joppe zu einem Simon mit dem Beinamen Petrus und lade ihn zu dir ein. Er ist bei dem Gerber Simon zu Gast, dessen Haus direkt am Meer liegt. Daraufhin schickte ich sofort einige Leute zu dir und du bist so freundlich gewesen, zu uns zu kommen. Nun sind wir alle hier in Gottes Gegenwart versammelt, um zu hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Wahrhaftig, begann Petrus, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht hat vor ihm und tut, was gut und was richtig ist. Das ist die Stelle für heute. Ich werde jetzt nicht alles auslegen, keine Sorge. Das ist eine Geschichtserzählung. Und da geht's nicht, da kann man nicht einfach ein, zwei Verse vorlesen und dann hoffen, dass alle alles verstehen und wissen, in welchem Kontext das ist. Ich fand interessant, dass Cornelius noch nicht mal wusste, was Petrus eigentlich sagen wird. Das Einzige, was er wusste, war, er soll hierher kommen. Er wusste einfach, egal was er sagen wird, es wird einfach wichtig sein. Und ich glaube, auch Petrus wusste nicht, und zwar so lange nicht, bis er diese Schwelle der Tür übertreten hat, was er denn da überhaupt erzählen soll. Er wusste nur, er soll da hinkommen. Wisst ihr eigentlich, dass hier die Wurzel dafür liegt, dass ihr heute hier seid? Das ist der erste Kontakt, the first contact. Die erste Begegnung mit Nichtjuden im großen Stil, die auch auf Gott und Jesus Christus, was er getan hat, hingewiesen hat. Der erste Kontakt. Hier beginnt die Heidenmission. Hier beginnt die Mission, dass wir heute hier sein können. Aus diesem Text heraus habe ich mir Gedanken gemacht, was für Konsequenzen hat das eigentlich. Das, was hier passiert, macht mir einiges klar darüber, wer und wie ein Mensch Gott finden kann. Und ich weiß nicht, was für ein Mensch du bist, wie du über dich selbst denkst, was du von anderen denkst oder wie du mit dir selbst umgehst. Ich habe erstmal ein paar Egalpunkte gesammelt. Denn es gibt viele Punkte, die uns weismachen wollen, dass wir Gott gar nicht finden können. Aber ich sage euch, es ist egal, woher du kommst. Es ist egal, welche Nationalität du hast. Es ist egal, in welcher gesellschaftlichen Schicht du dich befindest oder aufgewachsen bist. Es ist egal, ob du über dich gut denkst oder schlecht. Oder du Minderwertigkeitskomplexe hast oder stolz auf das bist, was und wer du bist. Es ist egal, ob du reich bist oder arm bist. Es ist egal, ob du großartige Dinge in deinem Leben bisher getan hast oder noch machen wirst oder ob du komplett machtlos bist. Und es ist egal, wie religiös du dich fühlst oder auch nicht. Es ist einfach egal. Entscheidend ist, wenn wir die Gedanken von Petrus hier zu uns in eigenen machen, das Entscheidende ist, hast du Ehrfurcht vor Gott und tust du, was gut und was richtig ist. Das ist das Entscheidende in dem Ganzen. Und hier geht es nicht um Rechtsgläuberei, dass man jetzt alle Punkte abhaken muss, sondern was kommt aus deinem Herzen heraus? Denn Gott sieht genau unser Herz an. Er sieht genau mein Herz an. Und deswegen bin ich davon überzeugt, wenn du Gott von ganzem Herzen suchst, und ich spreche es die Menschen an, die noch auf der Suche nach Gott sind, dann findet dieser Gott eine Möglichkeit, dass du ihn wirklich auch finden wirst. Auch wenn es bedeutet, dass er einen Engel vorbeischicken muss, um dir zu sagen, wen du zu dir nach Hause einladen sollst, dass er dir das erzählen kann. Gott geht so weit. Und er hat einen Weg auch für dich. Cornelius hat genau das erlebt. Der Unterschied zu vielen anderen Menschen in seinem Umkreis war, dass er schon ehrfürchtig vor Gott gehandelt hat, obwohl er ihn noch nicht kannte. Seine ganzen Leute, auch die Diener und Soldaten, haben ihm das bezeugt, haben gesagt, hey, du gläubiger Mann, und ich möchte dem Weg auch folgen, den du gehst, obwohl du noch auf der Suche bist. Ist ja auch ein schönes Bild, selbst wenn man Gott noch nicht letztendlich gefunden hat, können sich schon Menschen daran anhängen, um auch gemeinsam zu suchen. Man muss nicht alleine suchen. Und der Unterschied war auch schon, dass er schon tat, was Gott war, was gut war und was richtig war. Finde ich auch faszinierend. Eigentlich war er ja schon ein guter Mensch irgendwie. Hört man auch immer wieder, ich bin doch ein guter Mensch. Aber dieser Mensch wusste, dieses Gute reicht nicht. So groß war seine Sehnsucht, diesen Gott kennenzulernen. Cornelius hat gesucht und nicht halbherzig, sondern mit voller Überzeugung. Und das sieht man auch daran, wie er auf die Begegnung mit diesem Engel reagiert hat. Er hat alles stehen und liegen gelassen. Er hat es sofort seinen Dienern gesagt und einem seiner Soldaten. Er hat ihm erzählt, hey, ich habe das erlebt. Und die haben ihn nicht in Frage gestellt. Haben gesagt, ach, das hast du eingebildet. Denk nochmal drüber nach, schlaf nochmal drüber. Nein, sie haben es ihm geglaubt, weil sie ihn auch vorher schon gekannt haben. Und er hat sofort diese Leute losgeschickt, um Petrus zu holen, obwohl sie nicht wussten, ob in diesem Haus am See dieser Petrus wirklich ist. Er hat geglaubt. Und für mich ist der Höhepunkt hier, dass alle möglichen Leute letztendlich von Cornelius mobilisiert wurden, die ihm wichtig waren, seine engsten Freunde, Bekannten, Verwandten, damit sie, während die anderen auf dem Weg waren, die waren zu Fuß wahrscheinlich unterwegs, die waren ja 3 Tage insgesamt unterwegs, und hat diese Leute angeschrieben, Boten hingeschickt, hey, kommt zu mir und wartet mit mir hier, bis dieser Petrus hier bei mir eintrifft. Habt ihr das schon mal gemacht? Jemand losgeschickt, du weißt nicht, wann sie zurückkommen, ob sie ihn überhaupt finden, aber ich hole schon mal meine besten Freunde her und die ganze Verwandtschaft und wir warten jetzt gemeinsam, bis er kommt, weil das ist so wichtig, was jetzt gleich kommt, dass es lohnt, keine Sekunde von dieser Begegnung von Petrus zu verpassen. Wahnsinn! Was hat sich der Cornelius dabei gedacht? Ich glaube ganz schön, wie cool es. Er wusste, was da kommt. Das war ein eindeutiges Suchen von ganzem Herzen, das von vornherein andere Menschen mitgeprägt hat. Und letztendlich sogar komplett mit hineingezogen hat. Und ich wünsche dir, wenn du Jesus noch suchst, dann mach dich auf den Weg und zieh die anderen Leute mit hinein, dass ihr gemeinsam sucht. Ihr müsst nicht alleine suchen. Ihr könnt gemeinsam suchen und gemeinsam dann Gott entdecken und erfahren und erleben. Das ist ein Gedanke. Wir sind in einer Gesellschaft von Individualisten. Jeder muss eine ganz persönliche Gotteserfahrung machen. Sonst ist es nicht echt. Cornelius hat es nicht gehabt. Er hat eine Gemeinschaftserfahrung gehabt. Faszinierend. Weg von diesem Individualismus hin zu diesem Gemeinschaftserlebnis. Schon ein Familienerlebnis, bevor sie überhaupt alle gläubig geworden sind an diesen Jesus Christus, weil sie ihn noch nicht kannten. Und ich wünsche dir, dass du von ganzem Herzen in dem ganzen Prozess Gott suchst. Dass die Halbherzigkeit, die oft scheinbar Standard ist, verändert wird, durch das, dass du dich Gott hinhältst. Und Gott wird dir diese Leidenschaft dann auch in dein Herz geben. Egal wer du bist, du kannst Gott finden. Tu im Leben das, was gut ist und was richtig ist. Indem du nachfragst, okay, wenn es dich wirklich gibt, Gott, dann zeig mir, was ist gut und richtig und versuch's mal. Und in diesem Prozess wird Gott, glaube ich, bin ich davon überzeugt, reinsprechen. Und fürchte den, der all das hier geschaffen hat. Hier geht es nicht um Angst. Hier geht es nicht Todesangst, sondern hier geht es um Ehrfurcht vor dieser Größe Gottes, der all das hier gemacht hat, der die Natur draußen geschaffen hat, der dich so einzigartig geschaffen hat, wie du bist und wer du bist. Und suche ihn leidenschaftlich. Und ich bin davon überzeugt, dass du ihn finden wirst. Und ich werde mit dir feiern, wenn es dann soweit ist. Wir werden eine dicke, fette Party machen, egal wo du bist. Ich komme vorbei und stoße mit dir an, wenn du ihn dann gefunden hast. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich Gott zeigt. Aber wenn du auf der anderen Seite sitzt oder bist, nicht auf der Seite des Suchenden, sondern auf der Seite, die Gott schon bereits gefunden haben und wissen, wer dieser Jesus Christus ist, möchte ich dich heute Morgen einladen, dass du anfängst, deine Systeme zu hinterfragen, zu überprüfen, ob sie richtige Systeme sind. Wie es Petrus letztendlich auch gemacht hat. Petrus hatte ein ganz festes System, wie Menschen zu sein haben, um ihnen wirklich auch begegnen zu können. Aber Gott hat sein System im wahrsten Sinne des Wortes durchbrochen. Deswegen die Frage, was sind deine Systeme? Was sind deine Systeme oder meine Systeme, die mich abhalten, anderen Menschen begegnen zu können? Lass dich in deinen Systemen immer wieder von Gott korrigieren. Dazu kann Gott auch Visionen und Bilder schenken und schicken, um diese Dinge zu durchbrechen. Aber auch viele andere Wege, die Gott gebraucht. Bei mir sind es oftmals auch Menschen, die auch an Gott glauben und mir reinsprechen. Und ich ihnen natürlich auch erlaube, den Menschen, die mich auch kennen. Und ich weiß, die suchen das Beste für mich. Es ist Gottes Wort, wenn ich in der Bibel nachlese. Es sind Gedanken, die ich bekomme, wenn ich über Gott nachdenke und so weiter und so fort. Wichtig ist, dass wir dazu bereit sind, uns hinterfragen zu lassen in unseren Systemen. Petrus musste dieses Haus betreten, um diesen Menschen begegnen zu können. Aber von seinem System her ist es eigentlich nicht möglich gewesen. Er musste sich Menschen nähern, die in seinen Augen und in seiner Religiosität bisher eigentlich als unrein galten. Man durfte noch nicht mal das Haus betreten von solchen Menschen. Und schon gar nicht berühren. Seine Herkunft hätte es eigentlich verhindern müssen, dass Menschen etwas von dem erfahren, wer Gott ist und was er getan hat. Und wenn das so passiert wäre, dann wärst du und ich, wir wären heute nicht hier. Keiner von uns wäre heute an dem Punkt, wo er heute ist. Denn niemand hätte je mitbekommen, was Jesus für uns getan hat. Aber Gott durchbricht diesen Widerstand. Gott sei Dank. Das Bild von den Tieren im Tuch, die ein Jude nicht essen durfte, war ein Bild dafür, wie er bis zu diesem Zeitpunkt mit seinen Mitmenschen umgegangen ist, die eben nicht Juden waren, die nicht jüdisch gläubig waren oder nicht aus dem Volk Israel waren letztendlich. Aber Gott macht ihm klar, schlachte und iss. Das heißt jetzt nicht, dass die Nichtjuden geschlachtet werden und gegessen werden sollen, sondern diese Menschen sind nicht unrein, sie sind rein. In meinen Augen sind sie meine Kinder Gottes, denen du auch begegnen kannst. Vielleicht muss man es eher andersrum sagen. Sie sind genauso unrein wie du, Petrus. Denn du wirst es nie schaffen, aus eigener Kraft zu mir zu kommen und rein zu sein. Wahrscheinlich ist das eher der rechte Zugang. Gott sagt zu ihm, du kannst zu den Nichtjuden gehen und ihnen begegnen, denn dein Auftrag gilt auch ihnen. Und das war schon im Alten Testament prophezeit, wo es heißt, alle Welt, alle Völker sollen gesegnet werden durch dieses Volk Israel. Und die Frage für uns heute Morgen ist, was sind unsere Hindernisse, die Gott aus dem Weg räumen möchte? Was ist in deinem Tuch drinnen? Wir sind, glaube ich, fast alle keine Juden. Vielleicht hat jemand Wurzeln aus dem Jüdischen, keine Ahnung. Würde mich mal interessieren, kann nachher nach dem Gottesdienst mal auf mich zukommen. Aber wir können viel lernen vom jüdischen Volk. Aber wir haben trotzdem unsere Systeme oder vielleicht auch eine Religiosität, die uns hindert oder vorschreibt, mit welchen Menschen wir uns abgeben möchten und mit welchen nicht. Manche wollen sich nicht mit den Armen abgeben, andere nicht mit Prolls und Reichen, manche nicht mit Ausländern, manche nicht mit bestimmten Bildungsgraden, manche nicht mit kranken und alten Menschen oder weil es einfach anders aussehen und das Gesicht nicht gefällt. Jeder von uns hat auch seine bestimmten Gründe, warum das so ist, welche Systeme uns letztendlich davon abhalten. Aber ich möchte euch heute Morgen herausfordern, diese Systeme, die wir uns gebaut haben, mit Gottes Hilfe zu durchbrechen. Gerade wenn Gott eigentlich vorhat, uns genau zu diesen Menschen zu senden. Und zwar damit Gott dich letztendlich an jeden Ort und zu jedem Menschen hinsenden kann, den er bereits auf die Begegnung mit sich und zwar durch dich vorbereitet hat. Ich möchte da nicht im Weg stehen. wenn Gott mich für diesen Menschen vorbereitet hat und diesen Menschen eigentlich schon auf mich vorbereitet hat. Ich möchte gehen. Und wenn meine Systeme davon zeugen, dass es nicht möglich ist, dann bitte ich Gott darum, dass er diese Systeme durchbricht. Die Systeme und Hindernisse, die wir uns aufgebaut haben, sollen unser Leben nicht steuern, nicht mehr steuern. Und die Frage ist, was wäre bei dir in diesem Tuch drin? Was wäre bei mir in diesem Tuch drin? Und was könnte Gottes Stimme denn zu dir sagen in Bezug auf diese Inhalte in diesem Tuch? Ich habe das Thema überschrieben gehabt, für mich zum Vorbereiten, mit auf Tuchfühlung mit Gott. Was ist in deinem Tuch drin? Suche ihn von ganzem Herzen. Er wird sich finden lassen für die Menschen, die Gott suchen. Durchbrich deine Systeme, damit Menschen Gott durch dich begegnen können. Für die Menschen, die mit Gott unterwegs sind, aber die eigentlich wissen, meine Systeme halten mich davon ab, das zu sein, was Gott in mir tun möchte. Für andere Menschen, aber auch für mich. Und ich wünsche euch, dass diese zwei Punkte, ob du auf der einen Seite, auf der anderen Seite oder zwischendrin stehst, dass diese Punkte du von Herzen durchbeten kannst und den nächsten mutigen Schritt mit Jesus gehen kannst. Und wenn du Fragen hast, komm auf uns oder auf mich zu. Wir beten auch gerne für dich, auch gleich, wenn wir Lobpreis machen, wenn wir Gott groß machen, werden hinten Menschen stehen, die für euch beten. Wenn ihr sagt, ich habe dieses System und ich kriege es nicht los, ich bin so wie gefangen, dann lass für dich beten. Und bete auch immer wieder selbst für dich, dass du frei wirst von diesen Systemen. Wenn du sagst, ich möchte diesem Gott begegnen, genau dieselbe Einladung, geh zu den Menschen nach hinten. Und wer weiß, vielleicht begegnest du heute diesem Jesus Christus, wie Cornelius durch Petrus.